Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Vortrag unserer Reihe »Wenn man trotzdem lacht«. Wir beschäftigen uns in diesem Semester mit der erkenntnistreibenden Kraft von Scherz, Satire und Ironie. Und ich glaube, ich muss mal einen Satz zur Unterzeile sagen, weil das bisher noch niemand getan hat in dem Semester. Aber vorher sage ich noch was anderes, wer denn gerade zu Ihnen spricht. Mein Name ist Volker Friedrich und ich lehre an dieser Hochschule als Professor Schreiben und Rhetorik und organisiere für Sie diese Vortragsreihen, ich glaube, seit fast 15 Jahren. An der Stelle wieder der Werbeblock, falls Sie was verpasst haben. Es gibt von den über 300 Vorträgen, 350 Vorträgen, die hier gehalten worden sind in diesen vielen Semestern, etwa 250 als Aufnahme im Internet, falls Sie interessiert, wo, in diesen schönen Faltkärtchen, die Sie sich mitnehmen können. Da steht eine Adresse, da finden Sie diese Vorträge und können also nachhören. Aber jetzt wollte ich Ihnen ja was sagen über die Unterzeile. Scherz, Satire und Ironie, diese Wendung habe nicht ich mir ausgedacht, sondern ist eigentlich ein Zitat. Kennt es jemand zufällig? Das ist ein Lustspiel von einem deutschen Schriftsteller namens Grabbe. Und das heißt Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung. Lesen Sie es mal, das macht Spaß, es ist ziemlich witzig, der Teufel kommt drin vor und massive Trinker und dergleichen. Also man lernt fürs Leben, wie Sie merken. Und das soll ja auch heute Abend wieder geschehen. Wir haben zu Gast Professor Dr. Heinz-Ulrich Nennen. Er kommt von Karlsruher Institut für Technologie zu uns, lehrt dort Philosophie. Demzufolge können Sie messerscharf schließen, ist er Philosoph. Und das stimmt, was Sie geschlossen haben, das ist er. Er ist einer der Philosophen, die man in der akademischen Welt mittlerweile zumindest, fürchte ich, als Exoten fast ansehen muss. Er betreibt nämlich nicht reine akademische, wissenschaftliche Philosophie, sondern geht unter die Leute, hat einen philosophischen Salon und eine philosophische Praxis und redet nicht nur mit seinesgleichen, sondern mit jedermann nach Potsdamer. Das hat wahrscheinlich ganz antike Vorbilder, schätze ich mal. Nun gut, heute Abend wird Herr Nennen uns etwas über hilfreiche Geister erzählen, die er wahrscheinlich uns mitgebracht hat, und wird sich mit Metaphern beschäftigen und der Kunst des Scheiterns. Sie können sich vorstellen, ich als approbierter Melancholiker bin ungeheuer gespannt, ob ich noch dazulernen kann. Sie sicherlich, wenn Sie noch nicht mit dem Scheitern so sehr vertraut sind. Also, wir schauen mal, was Herr Nennen uns erzählt. Und im Anschluss können wir dann alle noch nicht geklärten Fragen des Scheiterns in der Diskussion klären. Aber jetzt hören wir ihm erstmal zu. Viel Vergnügen bei dem Vortrag von Herrn Nennen.
Ja, vielen Dank, Herr Friedrich. Meine Damen und Herren, ich hoffe, dass ich auf Augenhöhe bin mit den anderen Rednern, die vielleicht sehr viel mehr Lachen hervorrufen können. Wobei ich eben denke, dass das Lachen von ganz erheblicher Bedeutung ist beim Lernen, aber auch vielleicht beim sich öffnen. Also in meinen Seminaren, in meinen Veranstaltungen ist es mir sehr lieb, wenn gelacht wird, weil da, wo Heiterkeit herrscht, ist sehr viel mehr Bereitschaft, sehr viel mehr Toleranz im Mitgehen. Und das ist vielleicht das, was wir uns gerade versuchen abzugewöhnen oder was uns abgewöhnt werden soll. Sprache ist das, was uns ausmacht. Sprechen ist das, in dem wir uns wirklich auch erst finden. Das heißt, Menschen sind Gruppenwesen, sind Sprachwesen. Und das ist uns alles viel zu selbstverständlich. Und deswegen möchte ich Ihnen heute einige Darstellungen liefern, um die Hintergründe zu beleuchten und auch um, um zu erklären, was mitunter passiert in der Sprache. Wenn etwa, wenn gefragt wird, was denn wohl vor der Sprache gewesen sein mag, dann wird die Antwort nicht lange auf sich warten lassen. Es dürften Rufe, Echolalie, Lautmalereien, aber auch Grimassen, Gesten, Bewegungen, Tänze und sogar ganze Inszenierungen gewesen sein. So wird eine Praxis des gemeinsamen Erlebens allmählich zur Keimzelle einer rudimentären Kultur, die früh bereits über die Tierheit erhebt und aus dem Tierreich herausführt. Entscheidend ist die Imagination. Ob es möglich ist, in der Vorstellung so etwas wie eine Wirklichkeit zu erleben, über die sich reden lässt. Am Anfang war das Wort. Und das in einem ganz elementaren Sinne. Vermutlich sind die ersten Worte der Menschheitsgeschichte schon sehr früh ausgesprochen worden. Entstanden aus urtümlichen Lauten, Grimassen und Gesten. Das dürfte überraschend früh, aber notwendigerweise bereits den ersten Hominiden möglich gewesen sein. Dennoch, die Grenzen der Sprache sind schnell erreicht, wenn die richtigen Worte fehlen. Worüber man nicht sprechen kann, das lässt sich wenigstens andeuten. Oder um Ludwig Wittgenstein zu zitieren, die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. So wird ein Grund gelegt für Begegnungen, Beisammensein, für ein Miteinandersein, sodass die ersten Menschen schon bald zu Gemeinschaftswesen werden, denn sie sind fortan aufeinander angewiesen. Aber das Unsagbare ist oft so unendlich viel größer als das, was sich mitteilen lässt. Wir beherrschen die Sprache nicht. Es fehlen immerzu Worte. Aber wir können gar nicht für alles in der Welt die richtigen Worte finden, wie im Märchen. Und in dieser Sequenz können Sie dann auch sehen, dass Worte durchaus von magischer Bedeutung sind. Und es ist ohne weiteres möglich, Magie für möglich zu halten, denn es geht hier um Imagination. Der bekannte Spruch heißt, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße. Wenn Sie, das ist lange Zeit gedacht worden, nur das richtige Wort für eine Sache kennen, also das Wort, auf die die Sache selbst hört oder in der sie ihre Identität hat, dann können Sie die Sache beherrschen, dann haben Sie Macht über die Sache. Rumpelstilzchen muss ja in dem Augenblick verschwinden, in dem der Name offenbar geworden ist. Und noch Sokrates etwa glaubt tatsächlich eben an diese magische Macht der Worte, dass etwas nur einmal richtig gesagt worden sein muss und dann ist es wirklich auch in der Welt. Und in gewisser Weise sollten wir uns davon durchaus weiterhin beflügeln lassen. Es ist etwas nur dann in der Welt, wenn es nicht nur gesagt worden ist, sondern wenn es von mindestens einem anderen Menschen auch verstanden wurde. Dann ist es in der Welt. Alles andere ist reine Phantasmagorie. Urkomisch und vielleicht mehr oder minder authentisch ist die einschlägige Szene aus dem Spielfilm Der mit dem Wolf tanzt, in der Kevin Costner als Nordstaatenoffizier First Lieutenant John Dunbar auf einen entlegenen Außenposten im Indianergebiet im heutigen South Dakota versetzt wird. Nach einigen eher zögerlichen Begegnungen stattet er seinen Nachbarn ganz spontan einen Besuch ab und reitet mitten in ihr Lager, um ihnen die Nachricht von der lang erwarteten und überfälligen Sichtung der Büffel zu überbringen. Also er liegt dann nachts in dem Zelt, mit einem Mal gibt es eine Art Erdbeben. So muss das dann wohl sein, wirklich eine Art Erdbeben. Dann rennt er aus dem Zelt raus und sieht also eine schwarze Büffelwolke, die also jetzt mit Tausenden von Hufen da vorbei galoppiert. Er schwingt sich also aufs Pferd, um seine Botschaft loszuwerden, wird aber von den konsternierten Indianern erst einmal gefangen genommen, um dann aber doch reden zu dürfen. Die verstehen überhaupt nicht, was das ist, was dieser Verrückte... Also, zumal die Sprache ist ja auch nicht da. Dabei erzeugt das Wort Büffel nicht die geringste Wirkung. Also beginnt er sich zu bewegen wie ein eben solcher, um dabei mit den beiden Zeigefingern die Büffelhörner anzudeuten. So dass es langsam überdeutlich wird, worum es hier geht, um das Lebenselixier dieses Indianerstamms, Tatonka. Also das ist ja die Situation, Tatonka, Tatonka. Und das geht dann ja hin und her. Ja? Auch wie dann später, wenn er da diesen Jungen rettet, diesen jungen Indianer, der im Begriff ist, von einem Büffel einfach getötet zu werden, wenn also mit einem gezielten Fernschuss diesen Büffel erlegt, und wenn er dann diese Geschichte nicht einmal, nicht fünfmal, sondern 70-mal erzählen soll, ja, das ist auch typisch. Das ist typisch für uns Menschen. Sie müssen sich vor Augen führen, wir haben seit vielleicht 3, 4, 5 Millionen Jahren das Feuer. Und das Feuer ist der Ort, in dem Kultur entsteht. Wenn Sie sich überlegen, wir mussten seither nicht mehr jeder für uns allein in ein Schlafnest gehen, nach Primatenart, ja? Sondern man sitzt viel zu lang zusammen an der Glut, schaut ins Feuer, nimmt wahrscheinlich auch das eine oder das andere zu sich, ja? Das ist sehr früh bekannt, und erzählt Geschichten. Und draußen herum kreisen dann jetzt diese sonstigen Wesen, die einem vielleicht auch gar nicht so viel anhaben können, weil sie das Feuer nicht mögen. Und wenn sich das überlegt, wenn Sie sich das vor Augen führen, der erste Primat, der erste Urvorfahre, der die Dreistigkeit besitzt, das zu tun, was kein Affe, kein Tier, das einigermaßen bei Verstand ist, macht, zum Feuer hinzugehen und sich dann da auch noch was zu nehmen, ja? Um den Kollegen dann da damit vor der Nase herumzufuchteln. Ja? Das war wahrscheinlich der erste Priester gewesen. Es gilt, mit den Mitteln der Sprache über die Möglichkeiten der Sprache hinauszugehen. Es gilt, unser Ausdrucksvermögen zu erweitern, sodass wir sagen können, was uns zutiefst bewegt. Dazu ist aber weit mehr vonnöten als einfach nur neue Worte. Es gilt, das Sprechen metasprachlich zu übersteigen und das Denken zu bedenken, um Fragen der Orientierung in Szene zu setzen, die mehr sind als das, was sich in Rede und Antwort zur Sprache bringen lässt. Wenn nicht Gefühl, Mitgefühl, wenn nicht Philosophie und Tiefenpsychologie mit dabei sind, dann bleibt die Begegnung aus. Das Verstehen ist dann nur oberflächlich. Dialoge und Diskurse haben es auf Gemeinsamkeiten abgesehen, die alles andere als selbstverständlich sind. Verstehen ist ein Erlebnis, bei dem nicht nur der Geist, sondern auch der Körper als Medium eine Rolle spielt. Erst dann wissen wir, dass wir nicht allein sind. Nichts ist tröstlicher als das. Verstehen ist eine körperliche Erfahrung. Es geht nicht einfach nur durch den Kopf. Weil der Kopf wird den Körper fragen, du warst doch dabei. Was hast du das auch gemerkt? Ansonsten gilt das nicht. Das ist dann vielleicht einfach nur eine Phantasmagorie. Wir operieren mit Synästhesie, das heißt, ein Ereignis muss aus 3 Quellen bestätigt werden. Ansonsten ist es keines. Ja? Dann zählt das nicht. Und wenn Sie etwas rein abstrakt sich anlesen, ja, dann ist das eben auch nicht präsent. Also präsent ist es dann, wenn Sie es erleben, wenn Sie eine Erkenntnis in Ihrer heilsamen Rettung zum Beispiel erleben, weil Sie gerade in irgendeiner argumentativen Bedrängnis sind und jetzt fällt Ihnen das ein. Ja? Jetzt kommen Sie mit diesem Argument und dieses Argument ist extrem stechend, es ist extrem überzeugend und wendet die ganze Situation. Das ist Lernen, das sind Diskurse, das sind diese Umschlagpunkte, die schwer vorhersehbar sind. Verstehen ist ein Erlebnis, wo die treffenden Worte nicht zur Verfügung stehen. Dort helfen Mimik, Gesten, Tänze, Imitationen und Lautmalerei fürs Erste. Nehmen wir die Künste hinzu, so zeigt sich, dass gerade sie einiges mehr zu sagen und zu bedeuten haben, was allzu oft gar nicht würde gesagt worden sein können. Wo aber der Ausdruck, die Geste, die Mimik, wo nicht einmal mehr die Kunst dabei behilflich sein kann, mitzuteilen, was endlich miteinander geteilt sein sollte, dort werden zunächst Übertragungen gewählt. Metaphern, Allegorien und Symbole. Aber auch das kann noch immer nicht hinreichend sein, die komplexen Zusammenhänge schicksalhafter Situationen ganz und gar zur Darstellung zu bringen. Metaphern sind Schlüssel zu Sprachspielen, die von sich aus mit einem Überschuss an Sinn daherkommen. Wenn sie einmal angerufen worden sind, wirken sie wie hilfreiche Geister, die allerdings nicht selten ihre eigenen Maßstäbe anlegen und daher nicht unbedingt sagen, was hatte gesagt werden sollen. Sie übertragen lediglich den Sinn aus einer analogen Angelegenheit auf etwas eigentlich ganz anderes. Hier übernimmt die Imagination bereits die Regie, wenn sie im Sinne aufgerufener Metaphern in Windeseile Sprachspiel eröffnet. Metasprachliche Mittel erlauben es, sehr viel mehr zu sagen, weil alle diese Motive derart angereichert sind mit dem Sinn aller erdenklicher Zeiten, derer wir uns versichern können, wenn wir nur die magischen Worte für Analogien, Metaphern und Allegorien aussprechen. Es ist tatsächlich Magie, was hier stattfindet. Nur wirken alle diese Mittel weniger auf die Außenwelt, sondern eben auf die Innenwelten unserer Imagination. Wenn alle Mittel versagen und noch immer nicht leisten, was sie leisten sollten, um das Unsagbare doch noch zur Sprache zu bringen und mittelbar und mitteilbar zu machen, dort helfen nur noch die Mythen, dann tun sich Hintergründe auf, die sehr viel bedeutender sind, die es mit der Komplexität der Welt aufnehmen können. Wer Mythen bemüht, wartet mit ganzen Erzählungen auf, denn es tun sich augenblicklich ganze Welten auf, wo nur einer dieser magischen Namen fällt. Also ich will jetzt mal eine Liste anfangen, eine Liste von Namen alphabetisch geordnet, ich breche aber bald ab. Achilles, Aphrodite, Apollon, Ariadne, Artemis, Athene, Daphne, Demeter, Dionysos, Echo, Elektra, Gilgamesch, Helena, Hera, Herakles, Hermes, Iris, Kassandra, Kirke. Das sind ja nur einige wenige. Und sie haben jedes Mal, haben sie einen Hollywood-Schinken, ein Hollywood-Drehbuch. Besser als Hollywood. Also Medea, stellen sich Medea in Hollywood vor. Wenn der Logos mit seinem Latein am Ende ist, dann wird ein Mythos herbeizitiert, der sehr bald für den weiteren Verlauf der Untersuchung von spektakulärer Bedeutung sein wird. Das wird in den Dialogen bei Platon immer wieder vor Augen geführt. Sokrates hält noch in bemerkenswerter Treue die magische Macht der Worte in Ehren. Er möchte nur zu gern die Welt in Worte fassen und das mit Gedanken, die vor den Augen der Zuhörer entstehen lassen, worum es gerade geht. Das Vorstellungsvermögen soll animiert werden und zu Einsichten gelangen, die von grundlegender Bedeutung sind. Aber viele dieser Annäherungsprozesse scheitern regelmäßig. Das gemeinsame Verfertigen der Gedanken im Gespräch, das konsensuelle Konstruieren von Welt, verfängt sich in Unwägbarkeiten. Regelmäßig verlieren die Dialoge trotz aller Mühen ihre dignitiven Kräfte. Der Weg wird undeutlich, die Worte schemenhaft, sodass Orientierungslosigkeit konstatiert werden muss. Es entbehrt nicht einer geradezu parodistischen Note, wenn sich Sokrates mit verzweifeltem Ungenügen an die Runde wendet mit der Frage, ob ein Philosoph anwesend sei, der dieses Gespräch nach den Regeln der Kunst fortsetzen könne. Das soll mal in einem Konzert von Keith Jarrett in Hamburg auch der Fall gewesen sein. Man ist ja erwartungsgemäß darauf auszusehen, wie also was angespielt wird und langsam sich das organisch prozessual entwickelt. Aber sowas klappt nicht immer. Und bei diesem Konzert hat das nicht geklappt. Und dann soll er, jedenfalls stand das im Spiegel, aufgestanden sein und dann hat er sich ans Publikum gewandt. Ist hier ein Pianist, der das Konzert fortsetzen kann? Das ist der Moment, in dem der Mythos bemüht wird. Mitunter werden einfach neue Mythen erfunden, wozu vermutlich sogar der so berühmte Untergang von Atlantis zählt. Immer wieder neuer Stoff wird aufgeboten für Allegorien, die auf bezaubernde Art hilfreich sein können, um zu verstehen, was eigentlich gespielt wird. Gerade wenn klassische Mythen, Allegorien, Symbole und Motive neu aufgegriffen und neu gedeutet werden, reichern sich die Sinnpotenziale derart an, sodass sie mit fast grammatikalischer Autorität das Zusagende generieren. Das ist eigentlich gespenstisch. Mythen sind Metametaphern, sie inspirieren umfassende Gedankengänge und erlauben es, etwas Wesentliches vor Augen zu führen, das sich wieder und wieder ereignet. Mythische Figuren bieten Muster des Wiedererkennens für klassische Konstellationen, die oft einen bestimmten Verlauf nehmen. Wenn bei Ludwig Wittgenstein suffisant empfohlen wird, wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen, dann könnte darin auch ein Auftrag gesehen werden, mit den Mitteln der Sprache die Grenzen unseres Artikulations- und Differenzierungsvermögens zu erweitern. Gerade auch der intime Dialog über Gefühle, Ängste und Schwächen beschert uns solche Augenblicke der Hilflosigkeit, in denen nichts mehr geht, obwohl noch kaum etwas gesagt werden konnte. Naja, und wenn man sich das überlegt, dann stehen wir deswegen auf den Schultern von Riesen, weil unter uns extrem viel angesammelter Gedankenkonstrukte ist, derer wir uns nur zu bedienen haben. Das heißt, in den Mythen finden wir immer wieder neuen Stoff für Gleichnisse, für Beispiele, anhand derer sich unsere eigene Frage konkretisieren lässt. Nur muss man damit umzugehen verstehen. Also zum einen ist es so, diese Motive parat zu haben, ist eine Frage der Bildung. Und dann gehört es aber auch dazu, ja, mit dem Einsatz von Metaphoren klarzukommen. Also man könnte sagen, es ist alles längst verkörpert worden. Die Symbole der Götter sind mehr als das, weil sie nicht profan sind, weil sie tatsächlich halten, was wir uns von ihnen versprechen, weil sie es selbst sind, die halten müssen, was wir uns von ihnen wünschen. Götter sind unsere Projektionen, also gibt es sie, weil wir sie projiziert haben. Ja? Wir sind Teile unserer Psyche, die wir in verschiedene Zuständigkeiten unterteilen, und sie sind jedes Mal immer Idealfiguren einer bestimmten Zuständigkeit. Und darin sind sie perfekt. Also sie sind sogar in ihrer Fehlerhaftigkeit perfekt. Also das ist ganz bemerkenswert, auf diese Weise über Welterfahrung zu verfügen, die wir eigentlich gar nicht selber gemacht haben. Aber das ist der eigentliche Trick, das ist der Gag, Mensch zu sein. Wir machen Erfahrung, wir teilen Erfahrungen einander mit, die wir nicht selbst gemacht haben. Also Sie müssen nur mit ein wenig Hilfe Ihrer Spiegelneuronen, die Tiere aber auch haben, Sie müssen sich nur ordentlich intensiv eine bestimmte Begebenheit körperlich spürbar vor Augen führen lassen, dann werden Sie hinterher unter Umständen denken, also das ist mir selber zugestoßen. Nein, ist es nicht. Aber Spiegelneuronen haben die Lizenz, körperliche Reaktionen auszulösen, bis hin zum tatsächlichen Schmerzempfinden. Wenn Sie jemanden sehen, der am Strand auf eine Qualle tritt und Sie heben den Fuß. Das heißt, es gibt eine Wahrnehmungsprozedur in uns, die autonom uns an die Stelle dieses anderen versetzt, der da gerade auf die Qualle tritt. Uns passiert doch gar nichts. Aber der Schmerz, der wird nicht repräsentiert. Also das hat eine gewisse Grenze. Und wenn man sich das jetzt vor Augen führt und wenn man sich klar macht, da sitzen dann also jetzt die Menschen seit Hunderttausenden von Jahren am Feuer und erzählen sich was. Dann kommt es eben darauf an, Erfahrungen zu teilen und, Und möglichst viele dieser Erfahrungen sind gegossen worden in diese Geschichten, die immer wieder kommen. Immer wieder kommen. Ja? Also das schlafende Mädchen. Ja? Das sind also bestimmte Märchenfiguren. Auch. Also, und die Grimms haben sich auch nicht von Märchenerzählerinnen Märchen erzählen lassen, um das also aufzuschreiben. Das ist eine geniale PR-Masche, wie sie in der Romantik üblich ist, ein Märchen aus uralten Zeiten, das war damals 20 oder 30 Jahre alt, dieses Märchen. Ja? Und bei den Grimms war es so, es sind hauptsächlich französische Märchenmotive, die da wieder aufgegriffen werden. Das heißt, das gibt es alles immer schon. Ja? Und das ist gut so, dass es das alles immer schon gibt. Und dann kann man also auch in der Geschichte zurückgehen. Also was steckt denn sonst noch in einer solchen Geschichte? Das Geheimnis der Mythen steckt in uns selbst. Wir bedürfen der Orientierung, weil Menschen als umweltoffene Lebewesen nun einmal nicht am Gängelband irgendeiner Natur fest vorprogrammiert worden sind. Wir müssen uns selbst orientieren und können dabei weit mehr als nur unseren Typ verändern. Aber es gelingt nicht, ohne Modellvorstellungen überhaupt irgendetwas zu verstehen. Wir brauchen Worte, Bilder, Vorstellungen und Modelle für die möglichen Zusammenhänge und Hintergründe, von denen die Sachen selbst bestimmt werden. Dazu wurden die Götter erfunden. Weil es unter Zivilisationsbedingungen nicht mehr ausreicht, die komplexen Verhältnisse urbaner Lebenswelten noch mit Geistern durchdringen zu wollen. Die Figuren der Götter, wie auch die der Astrologie, sind in mythische Erzählungen oder eben auch in den Himmel hinein verschrieben worden. Und wenn Sie jetzt lesen und schreiben können, dann können Sie das wieder rauslesen. Ja? Das wäre so auch meine Auffassung von Astrologie. Das heißt, man betreibt Charakterologie, Charakterpsychologie, man betreibt Schicksalsspekulationen, schreibt das an die Sterne. Und wenn Sie das jetzt lesen können, dann können Sie es auch wieder runterlesen. Ja? Wir sollten unseren Begriff von erweitern, was ein Medium ist. Es kann alles eigentlich ein Medium werden. So entstehen Gestalten, Modelle und Figuren mit dem Ziel, generationsübergreifende Erfahrungen immer wieder herausdestillieren zu können aus dem, was immer schon war und auch immer schon immer sein wird. Sich aber im Fall des Falles doch jedes Mal wieder anders und neu ereignet. Alle diese Figuren haben gerade dadurch immer wieder Orientierung geboten, weil wir uns erst orientieren können, wenn wir eine Story haben, einen Plot und Figuren mit einschlägigem Charakter. Gerade Sokrates setzt auf nichts anderes als auf die Bedeutung des gesprochenen Wortes. Für ihn steht die gemeinsame Unterredung außer Konkurrenz, er weigert sich, seine Lehren zu verschriftlichen, also eben deswegen, weil ein Dialog eben wie eine Jazz-Session ist und das Thema mag ja vorgegeben sein und altbekannt, aber jede Jazz-Session ist einfach anders. Ja? Wieso aufzeichnen? Wieso lesen? Ja? Wieso schreiben? Gedankengänge lassen sich mit einer Reise vergleichen, bei der es darauf ankommt, einen bestimmten Ort aufzusuchen, bestimmte Perspektiven wahrzunehmen, vielleicht auch eine bestimmte Strecke des Weges einfach nur zu schaffen. Dabei ist es wichtig, bei Zeiten die Pferde zu wechseln. Eben die Fortbewegungsmittel beim Denken. Denn souverän ist nur, wer das eigene Denken nochmals bedenken kann, wer im Dialog das Sprechen nochmals besprechen kann. Es ist von eminenter Bedeutung, ob es möglich ist, ein festgefahrenes Gespräch mit einem anderen Ansatz einvernehmlich wieder in Gang zu bringen. Ich zitiere ein Beispiel. Phileas Fogg war um 20 Stunden verspätet. Passepartout, der unverschuldete Veranlasser, war in Verzweiflung. Ganz gewiss war sein Heer ruiniert. Da trat der Polizeiagent zu Herrn Fogg, sah ihm scharf ins Angesicht und fragte ihn, in allem Ernst, mein Herr, Sie haben Eile? In allem Ernst, erwiderte Phileas Fogg. Ich frage weiter, fuhr Fix fort. Es ist Ihnen wohl darum zu tun, am 11. vor 9 Uhr abends zu New York zu sein, um das Paketboot nach Liverpool zu benutzen? Es ist mir dringend darum zu tun. Und wäre Ihre Reise nicht durch diesen Indianerkampf gehemmt worden, so wären Sie schon am Morgen des 11. zu New York angekommen? Ja, mit 12 Stunden Vorsprung. Gut, nun 20 Stunden später, macht einen Mangel von 8. Wollen Sie diese einzubringen suchen? Zu Fuß? Fragte Herr Frock. Nein, im Schlitten, erwiderte Fix. Im Segelschiffschlitten. Es hat mir jemand dieses Transportmittel vorgeschlagen. Das ist Jules Verne. Reise um die Erde in 80 Tagen. Beim Denken, in Dialogen und Diskursen kommt es darauf an, ein Ziel, also das, was man erreichen möchte, was es zu verstehen, zu erörtern, zu deuten gilt, tatsächlich auch zu erreichen, und zwar auf einem Weg der sukzessiven Annäherung. Wie bei der Reise um die Welt in 80 Tagen nach Jules Verne kommt es darauf an, immer wie dasjenige Fortbewegungsmittel zu benutzen, das weiterführen kann, dass der Sukzession der Diskurse weiterhilft. Dazu ist es allerdings erforderlich, mit allen erdenklichen Mitteln, mit allen möglichen Modellvorstellungen zu arbeiten. Entscheidend ist einzig, ob sie voranbringen. Noch mehr als bei einer Reise kommt es im Denken jedoch darauf an, ob es gelingt, möglichst viele unterschiedliche Perspektiven zu aktualisieren. Es hilft nicht wirklich weiter, mit einer These in eine Untersuchung zu gehen, um sie am Ende wie eine Glaubenssache behandelt zu haben. Es hilft auch nicht wirklich weiter ins Erzählen zu kommen, um zusammenhangslos mal hier oder dort, hierhin oder dorthin zu springen. Entscheidend ist die systematische Annäherung an die Sache selbst und maßgeblich ist dabei die Vielfalt der Perspektiven. Es geht in erster Linie darum, eine komplexe Angelegenheit in Einzelperspektiven aufzulösen, diese jeweils einzeln zu betrachten, um sie dann zusammenzubringen, weil sich nur dann möglichst umfassend deuten lässt, was eigentlich der Fall ist. Naja, und in der Annäherung ans Ziel kann man sich sehr schön das Modell eines U-Bahn-Netzes vorstellen. Das eben ist die magische Macht der Metaphern, denn schon haben wir einen dieser Netzpläne vor Augen, der den Untergrund, die Underground von London, die Metro von Paris oder vielleicht auch die Metro Moskau oder die U-Bahn Berlin. Und jetzt folgt die Übertragung der Metapher. In diesem Sinne sei es eben möglich, gleichsam unterirdisch zu reisen, auf der Ebene von Sinngefügen, um dann an der Oberfläche plötzlich wieder aufzutauchen. Dazu aber muss manövriert werden, denn hier wie dort gibt es Linien und Stationen, an denen ein Umsteigen möglich ist. Demungeachtet wäre es durchaus ratsam zu fragen, ob es diese unterirdischen Sinngefüge wirklich gibt, zumindest was damit gemeint sein könnte. Wäre die Metapher eine allegorische Figur, man würde sie wohl janusköpfig darstellen wollen, denn sie hat es mit Aus- und Eingängen zu tun. Würde sie befragt, wie man ihr begegnen solle, sie würde womöglich in Anspielung an das Erkenne dich selbst über dem Eingang zum delphischen Orakel am Portal ihres Orakels den Mahnspruch anbringen lassen. Vergleiche Inken. Wir werden im Folgenden bewusst eine markante Metapher bemühen, um zu verdeutlichen, was Metaphern eigentlich sind. Wie sie wirken und arbeiten, für und in unserem Denken, Verstehen und Sprachhandeln. Also beobachten wir uns selbst währenddessen, was vor sich geht, sobald eine Metapher bemüht wird. Hier ist von Hinken die Rede. Und als erstes fällt die ungeheure Wirkung auf, die mit einer Metapher einhergeht. Es ist schon bemerkenswert, wie sich sogleich Sinnstrukturen ergeben, wie schnell die eigene Fantasie eingenommen wird, weil doch nun ein Bild gegeben worden ist und die Inspiration sich sogleich darauf stürzt, alle erdenklichen Konstellationen zu entwickeln, die dem Geist der gewählten Metapher entsprechen. Alle Vorstellungen laufen fortan auf Situationen hinaus, in denen das Hinken mit einer besonderen Bedeutung vorkommt. Also beim plötzlich einsetzenden Hinken könnte es sich darum handeln, dass aufgrund der Länge des Weges oder der Schwierigkeit der Strecke die Füße erlahmen. Also das zum Beispiel wäre ein Vorschlag. Zwischen der Sache und dem Bild werden alsbald alle erdenklichen Gemeinsamkeiten erscheinen. Also wir haben ja also Vergleiche, Hinken. Also Metapher, Metaphorien ist einfach übertragen. Das heißt, sie wird von einem aufs andere übertragen und man könnte jetzt eigentlich immer Spielverderber sein und sagen, das hat nichts miteinander zu tun, gar nichts. Und trotzdem sind wir in der Fantasie wirklich sehr stark beflügelt und wir glauben, wo es lang geht. Auch wenn es eigentlich ums Erkennen geht, die Übernahme einer Metapher ist eine Handlung, auch wenn es nicht so erscheint, denn es ist eine Entscheidung erforderlich, sich nunmehr auf dieses Bild einlassen zu wollen mit allen Konsequenzen. Weil nämlich jetzt die Fantasie längst eingenommen ist und weil vor allem potenzielle mögliche konkurrierende Metaphern überhaupt nicht mehr wahrgenommen werden. Ja? Deswegen müssen Sie aufpassen, in einer Situation, wenn Metaphern aufkommen. Ich denke an eine Studentin, die mir Folgendes erzählte, eine Studentin von mir, wie sie in einer Kommission saß und dann wurde irgendwie über die Strategie der nächsten Jahre gesprochen und es ging um Frauenpolitik und dann wurde gesagt, die Frauen müssen die Männer einholen. Ja, jetzt. Und dann hat sie sich gewehrt, wieso einholen? Ne? Wenn Sie sich jetzt auf diese Metaphorik einlassen, dann gibt es einen einzigen Weg, auf dem sind die Männer weiter als die Frauen und die Frauen müssen jetzt die Männer einholen. Vielleicht haben die Frauen ja einen eigenen Weg. Ja? Das heißt, sobald Sie sich auf eine solche Metaphorik einlassen, also haben Sie die Konsequenzen am Hals. Ja? Und Sie müssen diese Metaphorik früh abwehren, beziehungsweise durch eine bessere ersetzen. Das ist ganz entscheidend, weil von der Metaphorik werden erhebliche Urteile souffliert. Bald schon wird sich die Fantasie genauer festlegen auf einen bestimmten Gang in der Übertragung, auf einen ganz bestimmten Plot. Wir könnten beispielsweise, ich bin jetzt wieder bei meiner Wandergeschichte, an eine Wandergeschichte denken, vielleicht an eine solche, denen ein Grauen beigelegt wird. Wenn sich ein wirklich mehr als sonderbarer Wandergenosse einstellt, das ist ein altes Motiv. Einerseits ist es ja hoch willkommen, einen Wandergenossen zu haben und andererseits ist er unheimlich. Übrigens, um es noch einmal explizit zu machen, was der Subtext hier vollführt. Wir haben uns soeben von der gewählten Metaphorik eine Hypothese über Metaphern soufflieren lassen. Ausgehend vom Sinnspruch, mit dem eröffnet wurde, Vergleiche hinken, sind wir darauf gekommen, mögliche Gründe zu eruieren, die das erwähnte Hinken beim Vergleichen ausmachen könnten. Das heißt, und das ist etwas, das man beherrschen muss. Das sind metasprachliche Kompetenzen, die von erheblicher Bedeutung sind. Weil später wird nämlich ein Zusammenhang zwischen Bild und Sache konstruiert und daraus folgt alles Erdenkliche. Wie sich an diesem Beispiel verdeutlichen lässt, muss das Sprachbild nur konsequent weitergesponnen werden, um schlussendlich dort anzulangen, wo sich die Motive aller erdenklicher Plots gründen, bis dorthin, wo die Geschichten ihre Rätsel preisgeben und somit ihr Ende finden. Dann lassen sie sich nicht weiter ausspinnen, weil alles gesagt worden ist. Dieser Kulminationspunkt ist dann gleichsam der Urgrund aller dieser Geschichten, eine Art Nullhorizont im kollektiven Unterbewusstsein, in dem alle Geschichten sich gründen. Auch die bereits übernommene Metaphorik erlaubt Spielräume in der Interpretation. Wir können wählen und uns für einen bestimmten Plot entscheiden. Wir können auch Varianten entwickeln oder Korrekturen vornehmen. Wer weiß, dass wir die Welt nur dann verstehen, wenn wir sie konturieren, wird sich auch zutrauen, dann die Konstrukte selbst anzugehen. Das Ganze lässt sich auch symbolisch deuten. Dann wäre der Grund für das Hinken unseres seltsamen Wandergenossen vermutlich der, dass er nicht wirklich ein Mensch ist. Wir könnten sein Hinken ganz im Sinne vormaliger Symboliken mit einem Boxfuß in Verbindung bringen. Dann wäre es ein Dämon, ein Teufel vielleicht, auf jeden Fall ein Geist, der uns da das Wandern zwar kurzweilig, aber nicht ungefährlich macht. Wenn also ein seltsam anmutender, zufälliger Reisegenosse während des Wanderns ganz auffällig hinkt, dann könnte im Sinne tradierter Plots die Ursache selbst dafür ungeheuerlich sein. In manchen Märchen gesellen sich dem einsamen Wanderer gern Geister, Dämonen oder auch Teufel hinzu. Also der Teufel ist dann im Mittelalter ja eine omnipräsente Gestalt, das ist die Wiedergeburt des Pan, könnte man sagen. Und das ist im Prinzip der Pan, das ist der Gott, der die Wildnis repräsentiert. Und da die Wildnis ja nun abgeschafft worden ist, braucht es ihn nicht mehr. Und dann wird er dann als Teufel wiedergeboren. Das alles ergibt sich zwangsläufig, wenn der Reisegenosse eben nicht nur als seltsam, sondern auch als unheimlich erscheint. Was will ich damit sagen? Ich will Ihnen damit sagen, es ist ein für Metaphern geleitetes Fließen typisches Phänomen. Dieser Rückbezug auf das ursprüngliche Thema, auf die Sache selbst. Also so wie es hier um das Hinken ging. Das ist die Stelle im Jazz, in der die Leute klatschen, in der das Publikum klatscht, weil das Thema wieder repräsentiert wird. Und ich habe da mal einen sehr schönen Spruch gehört von einem amerikanischen Jazzer, älteren Jahrgangs, der dann sagte, ja, man muss das Mädchen, ja, das ist amerikanisches Dating, man muss das Mädchen, ja, das man von zu Hause abholt, ja dann auch wieder zurückbringen. Ja. Das ist ganz entscheidend für Diskurse. Sie müssen insofern beim Thema bleiben, als dass sie Umwege machen dürfen, noch und nöcher, aber sie müssen hinterher zum Thema zurückkommen. Und das Thema muss eine Anreicherung erfahren haben, sie müssen weitergekommen sein. Ansonsten trifft sie der Schlag. Also im Pejorativen, im Französischen bedeutet Diskurs dogmatisches Geschwätz. Das ist dann einfach eine Aneinanderreihung an Informationen, die überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Ich will Ihnen ein Beispiel erklären, anhand eines Beispiels erklären, wie bei Platon mit so etwas vorgegangen wird. Und das ist jetzt aus einem der bemerkenswertesten Texte überhaupt, aus dem Symposium. Was wir uns beispielsweise unter einem Dämon vorzustellen haben, im Sinne anderer Zeiten, lässt sich anhand einer einschlägigen Passage im Symposium von Platon illustrieren. Dämonen sind demnach Mittler zwischen Göttern und Menschen. Ich zitiere. Was wäre denn also Eros, wandte ich ein. Also hier geht es um einen Wettstreit unter den Dichtern. Nun will nicht schon wieder zu viel Alkohol trinken. Das hat man den Abend zuvor schon gemacht. Und jetzt möchte man was Ordentliches machen. Und es wird also ein Wettstreit ausgelobt. Also jeder der Anwesenden muss ein Loblied auf den Gott der Liebe, auf den Eros halten. Und das hier ist eines davon. Das ist das, was Sokrates erzählt. Sokrates erzählt nämlich plötzlich, was auch ganz seltsam ist, von einer Frau, von Diotima, bei der er wohl offenbar gelernt hat. Und das Seltsame ist, normalerweise ist Sokrates immer der, der die anderen auslacht. Ihr lacht sie über ihn. Und es ist offenbar alles verdreht. Ja? Und hier führt sie auch den Diskurs. Also sie führt ihn so ins Denken, wie Sokrates normalerweise seine Schüler, die anderen Leute ins Denken. Was wäre denn also Eros, wandte ich ein, etwa ein Sterblicher? Keineswegs, sagt Diotima. Aber was denn? Ganz nach dem Vorigen, ein Mittelwesen zwischen Sterblichen und Unsterblichen. Was heißt das, Diotima? Ein großer Dämon, lieber Sokrates, denn alles Dämonische ist eben das Mittelglied zwischen Gott und Mensch. Welche Aufgabe hat es denn, Dolmetsch und Bote zu sein, von den Menschen bei den Göttern und von den Göttern bei den Menschen, von den einen für ihre Gebete und Opfer, von den anderen für ihre Befehle und ihre Vergeltungen der Opfer und so die Kluft zwischen beiden auszufüllen, sodass durch seine Vermittlung das All sich mit sich selber zusammenbindet. Und dadurch hat auch die gesamte Weissagekunst ihren Fortgang und die Kunst der Priester in Bezug auf Opfer und Weihungen und Besprechungen und die gesamte Wahrsagerei und Zauberei, nämlich nicht unmittelbar tritt die Gottheit mit dem Menschen in Berührung, sondern durch seine Vermittlung geht aller Verkehr und alle Zwiesprache der Götter mit den Menschen im Wachen wie im Schlafe. Und wer dieser Dinge kundig ist, der ist ein Dämonenbeseelter. und daher dem Höheren zustrebender. Wer aber irgendeines anderen in Künsten oder Gewerben kundig ist, der ist bloß ein handwerksmäßiger Mann. Solcher Dämonen gibt es nun viele und von mannigfacher Art. Einer von ihnen ist aber der Eros. Naja, und die Metaphern sind genau eben dieses. Sind Geister, die man ruft, die kommen gerne, die sind nämlich eitel und sie haben einen Narzissmus und dann nehmen sie das Ganze in ihre Hand, ja? Und sie stehen plötzlich daneben und müssen aufpassen, dass sie jetzt nicht ganz plötzlich was gesagt haben, was sie gar nicht gesagt haben wollten. Wer sich einer Metapher bedient, wird sich auch auf sie einlassen müssen. Ihre explorativen und explanatorischen Dienste sind allerdings nicht ohne Gegengabe zu haben. Einmal auf- oder auch angerufen, wird man ihr gegebenenfalls gewisse, manchmal größere Opfer zugestehen müssen. Sie zunächst aufzurufen, für sich arbeiten zu lassen, um sie dann einfach fallen zu lassen und zu ignorieren, um sich nicht einmal erkenntlich zu zeigen für die geleisteten Dienste, das ist oft der naive, völlig unverstandene Anfang vom Ende eines Dialogs oder eines Diskurses. Eine einmal aufgerufene Metaphorik wirkt wie ein Geist, der sich im Nu unserer Fantasie bemächtigt. Es ist erstaunlich, was dann geschieht. War man zuvor noch hilflos, ohne jede Vorstellung, wie sich ein Problem, eine Sache, eine Angelegenheit überhaupt ausdeuten, verstehen, wie sich das Ganze operationalisieren ließe, sprudeln urplötzlich die Ideen, sodass es schwerfällt, überhaupt noch mithalten zu können im Ansturm konzeptioneller Gedanken. Alle Beteiligten sind bald animiert, im Ton der Überzeugung unisono zu behaupten, man habe verstanden und müsste nur noch ganz kurz rekapitulieren, was man da glaubt, wie verstehen zu können. Jede Ausdrucksweise, die bewusst auf Metaphern verzichtet, muss daher scheitern. Sie kann den Phänomenen begrifflich nicht auf Augenhöhe begegnen und wird daher bornierterweise dazu übergehen, nicht nur das Reden über diese Phänomene, sondern auch noch das Metaphorisieren selbst zu bestreiten. Das mag in den Sachen, also bei Körperlichen mag das angehen, aber in Gedankenangelegenheiten ist das ausgeschlossen. Ja, es sind hilfreiche Geister. Tatsächlich erscheint eine in Dialogen oder in Diskursen aufgerufene Metapher wie ein Geist, der unmittelbar Besitz ergreift von der Fantasie aller, die sich darauf einlassen. Denn mit ihrem Erscheinen ändert sich fast unmittelbar die ganze Gesprächsatmosphäre. Hatte man zuvor noch keinen Zugang zum Thema und umkreiste reichlich unentschieden den vielberufenen heißen Brei, ist nun ursprünglich urplötzlich die Stimmung wie durch einen Zauber verwandelt. Übrigens verhält es sich mit dem Aufkommen von Ironie nicht anders, denn auch da verändert sich die Atmosphäre urplötzlich. Es genügt allein bereits der Ironieverdacht und schon steigt das Niveau der Selbstbeobachtung spürbar, Unruhe kommt auf. Nervöse Blicke suchen nach Anhaltspunkten, vielleicht nach einem verschmitzten Lächeln, was dann sehr verräterisch sein kann. Aber es gibt die Sicherheit in der Kommunikation nicht wirklich. Wir glauben immer nur einander zu verstehen, wissen es jedoch nicht. Ironie ist ein Spiel mit Missverständnissen. Sobald es eröffnet worden sein könnte, denn auch das weiß man nicht wirklich. Also fragen Sie doch einen Ironiker, ob das jetzt gerade ironisch gemeint sei. Und spielen Sie das durch. Wenn er Ja sagt, was bedeutet das? Und wenn er Nein sagt, was bedeutet das? Das heißt, Sie müssen dem anders beikommen. Mit Metaphern eröffnen wir uns die entscheidenden Perspektiven, um Theorien zu bilden, die eben genau jenen Ausschnitt aus der Wirklichkeit thematisieren, auf den es gerade ankommt. Die Macht der Bilder kann daher gar nicht unterschätzt werden. Alle unsere Modellvorstellungen sind von entscheidender Bedeutung, weil erst in ihrem Lichte die Sachen sich so zeigen, wie sie später dann auch tatsächlich gesehen werden. Man könnte tatsächlich vom Narzissmus der Metapher sprechen in diesem Zusammenhang. Sich einer Metaphorik zu bedienen, bedeutet, sich auf ihre bildgebenden Machinationen auch einlassen zu müssen. Einmal aufgerufen, entfaltet sich eine Eigendynamik, die themenzentriert moderiert werden müsste. Man wünscht sich das Wirken dieser katalytischen Fähigkeiten aus Gründen der Rhetorik. Man wünscht sich ihre Dienste in den Sukzessionsprozessen, die die Diskurse zu absolvieren haben. Man sieht sich aber auch gezwungen, ihnen folgen zu müssen, wo man unter Umständen gar nicht anlanden will. Dabei ist es vielleicht gar nicht so, wie es scheint, wenn gesagt wird, wir würden uns ein Bild machen. Es scheint eher, als machten die Bilder uns. Schließlich ist alles von Bildern und Vorstellungen abhängig, mithilfe derer wir ständig nicht nur die Sachen und Verhältnisse sondieren, sondern auch uns selbst beobachten, ob auch alles so scheint, so aussieht und ist, wie es scheinen, aussehen und sein soll. Also, die Bilder leiten unser Denken. Und wer nicht auf der Hut ist, dem wird das eigene Denken ganz einfach abgenommen. Die Bilder schieben sich dann nicht nur vor die Sache, sondern auch noch vor das eigene Leben, vor die Gefühle, Empfindungen, Bedürfnisse und sogar auch noch vor die intimsten Sehnsüchte. Wer dagegen selbst denken, das eigene Leben selbst führen, sich authentisch fühlen und empfinden möchte, wird sich also auf sehr viel mehr an komplexer Kommunikation einlassen müssen. Ich will aber noch auf einen Aspekt zu sprechen kommen, der mich seit längerem schon fasziniert. Gespräche sind voraussetzungsreich. Zunächst muss daher immer erst eine gemeinsame Gesprächsgrundlage vorhanden sein. Also mich interessiert die Diplomatensprache, weil die Diplomatensprache in ihrem grotesken Minimalismus so berechenbar durchscheinend ist. Also man muss, also ich habe jetzt immer so Versatzstücke eingebaut. Also eine gemeinsame Gesprächsgrundlage muss man erst schaffen. Die muss erst geschaffen werden. Gewissheit über Gemeinsamkeiten im Beobachten, Deuten und Verstehen und vor allem die Verständigung auf gemeinsame Interessen. Also das sind alles Aspekte, die sehr häufig im Vorfeld von Konsultationen dann so dargestellt werden. Und das Bemerkenswerte ist eigentlich Folgendes. Eine Verhandlung beginnt mit Vorverhandlungen. Und in den Vorverhandlungen geschieht offenbar etwas ganz, ganz Entscheidendes. Es muss eine Gesprächsgrundlage geschaffen werden. Und was glauben Sie, was das ist? Das ist eine Metaphorik. Und das ist jetzt ganz, ganz heikles Unterfangen. Wenn Sie sich in einem Vorgespräch, also bei den Vorverhandlungen, auf die Gesprächsgrundlage für Ihre Verhandlungen verständigen, welche Metapher Sie jetzt wählen. Sie können Metaphern nur einigermaßen voraussehen in ihrer Eigendynamik und Sie dürfen immer nur das anbringen, was Ihnen die Metaphorik erlaubt zu sagen. Das heißt, es gibt gewisse interne Regeln, also da ist es einfach verboten, da herauszufahren. Wenn Sie eine organistische Metapher haben, eine organismische, können Sie nicht mechanisch operieren. Also das wird sofort auch als Dissonanz erlebt und Sie kriegen auch sofort Sanktionen. Entscheidend ist jedenfalls schließlich, ob sich im weiteren Verlauf der Begegnungen, Gespräche, Konsultationen oder Aushandlungen, ob es gelingt, die eigenen Auffassungen zum Ausdruck zu bringen, die eigenen Interessen zu vertreten, um dabei wenigstens auf Verständnis zu stoßen. Die Situation, in der eine Metapher als Gesprächsgrundlage vorgeschlagen wird, ist daher von so außerordentlicher Bedeutung, weil damit eine Verständigung auf ein gemeinsames Vorgehen im bilateralen Verhältnis bereits im Vorfeld der eigentlichen Gespräche vereinbart wird. Das bedeutet, man beginnt solche Gespräche zunächst einmal mit einem Gespräch über die Konsultationen. Also wird über die erst noch zu führenden Gespräche gesprochen. Dabei zeigt sich bereits, ob beide Seiten tatsächlich miteinander kooperieren können und wollen. Im Prinzip spricht nichts dagegen, wenn in der Eröffnungsphase der Konsultationen von einer der beiden Seiten in einer von der anderen Seite vorgeschlagenen Form noch keine gemeinsame Gesprächsgrundlage gesehen wird. Das heißt, hier haben Sie im Grunde genommen eigentlich die Auflösung dessen, was da passiert, wenn man so diese diplomatischen Verlautbarungen sich vor Augen führen lässt. Also im Vorfeld ist noch sehr vieles möglich. Wo ein Sprachspiel als Gesprächsgrundlage von einer der beiden Seiten nicht nur vorgebracht, sondern tatsächlich von der anderen Seite aufgegriffen wird, dort werden gemeinsame Anstrengungen unternommen, um Einvernehmen zu erzielen. Man wird daher zunächst sondieren wollen, ob es angeraten sein kann, sich auf ein spontan vorgebrachtes Bild als Arbeitsgrundlage tatsächlich zu verständigen. Das heißt, dann sind sie schon ziemlich weit vorgedrungen, obwohl sie noch gar nicht verhandelt haben. Ja? Trotzdem ist es ist fast schon alles entschieden, weil das ihnen von den Metaphern souffliert wird. Was sie sagen dürfen, was sie fordern dürfen, was sie geben müssen, ja? Daher ist die Frage für alle Seiten durchaus von entscheidender, vielleicht auch unterschiedlicher Bedeutung, ob eine Metapher tatsächlich dazu taugt, sich nicht nur darauf, sondern vor allem auch damit zu verständigen. Also werden die einzelnen Seiten zunächst selbst und getrennt voneinander sondieren, ob sie sich darauf verständigen sollten, ob auf der Grundlage der gewählten Metapher tatsächlich zu erwarten ist, die eigenen Vorstellungen anbringen und die eigenen Interessen vertreten zu können. Es zeigt sich, wie entscheidend beim Erfolg der Gespräche gerade die Wahl und der Umgang mit den Metaphern sich darstellt, weil sich die Sachen selbst und als solche gar nicht verhandeln lassen. Also erfahrene Gesprächspartner werden daher die Qualität einer Metapher, die Tendenz ihrer Eigendynamik und die Folgen, die das Bild vermutlich in der Sache und im weiteren Gesprächsverlauf haben wird, im Voraus wenigstens einigermaßen einzuschätzen verstehen. Deswegen ist es ja immer ganz wichtig, wenn Sie im Verlauf eines Gesprächs, in dem eine Metapher immer wieder bestimmte Eingriffe vornimmt, dass Sie dann sagen, nee, also jetzt passt das Bild aber nicht mehr. Also jetzt passt das Bild nicht mehr. Und dann müssen Sie sehen, ob es möglich ist, das Bild selbst zu verändern. Also an der Metaphorik selbst gewisse Korrekturen vorzunehmen. Ne? Sie wird ja insofern eigentlich zu einem Medium. Metaphern sind ein unverzichtbares Medium der Verständigung. Man wird sie aber, wenn sie tatsächlich hilfreich sein sollen, sehr genau abstimmen müssen auf das, was zur Sprache gebracht und auch vereinbart werden soll. Und obwohl Metaphern stets mit einer Eigendynamik und nicht ohne Eigentümlichkeiten auftreten, kann es tatsächlich gelingen, eine genaue Abstimmung über den Einsatz einer gewählten Formel im Geist der Gespräche vorzunehmen, weil alle Bilder trotz alledem auch etwas Berechenbares haben. Jede Seite wird den potenziellen Prozess also zunächst sondieren, um sich dann auf eine gemeinsame Grundlage zur Verständigung zu verständigen. Entscheidend ist schließlich, dass im weiteren Verlauf beide Seiten ihre Standpunkte, Auffassungen und Interessen zum Ausdruck bringen können. Naja, und letztlich kann es ja zu einer völligen Harmonie kommen, zu einem völligen Einverständnis. Ja? Nur dann ist noch immer ganz wichtig, ob Sie sich jetzt nur im Sinne der Metapher verständigt haben oder ob diese Verständigung, die Sie erzielt haben, wirklich auch von sich aus lebt. Ja? Ob die von sich aus Substanz hat. Also, das ist die Vorstellung, dass das Verstehen so etwas ist wie ein Prozess und dass insofern die Diskurse etwas mit Seefahrt zu tun haben. Also man kann bequem im Hafen bleiben, man kann aber auch eben das Risiko eingehen, sich auf so einen Prozess einzulassen. Und insofern lässt sich sehr schön an diplomatischen Formeln genau das beobachten, dass wir Wesen sind, die versuchen müssen, mithilfe der Sprache Einmütigkeit zu erzielen, von der wir nicht sicher sein können, ob sie wirklich da ist. Also wie ist es möglich, mehr Sicherheit zu schaffen in Gefühlsdingen, in Vertrauenssachen, in vielen dieser Gefühle, für die wir nicht mal Namen, nicht mal Worte haben. Also wir stehen längst und bereits auf den Schultern von Riesen und das, was unter uns ist, an angesammelter Erfahrung, das sind ungeheure Schätze, derer wir uns bedienen können, wenn wir Kunst machen, wenn wir reden wollen, wenn wir etwas zur Darstellung bringen möchten, dann wird so etwas sehr schnell lebendig und es wird zu einer Welle, auf der man surfen kann. Und gleichwohl habe ich immer so den Eindruck, es gibt diese letzte Sicherheit nicht, ob man sich wirklich verstanden hat, ob man sich wirklich versteht. Naja, und allzu meist wird das überspielt, also über das Nicht-Verstehen wird natürlich nicht geredet. Zweifel sind nicht angebracht. Das heißt, wir versuchen uns ja aber auch dann eigentlich eher einer Theatralik zu bedienen. Mir reicht das nicht. Ich würde gerne mehr der Sprache abverlangen. Aber dazu sind nicht nur mehr Worte erforderlich, mehr Differenzierungsvermögen mit sehr viel mehr Worten. Dazu ist vor allem auch eben sehr viel mehr metasprachliches Bewusstsein vonnöten. Also auch Bildung. Bildung, die es ermöglicht, mit diesen Motiven umzugehen. Auch eine Vorstellung, dass ein Bild jetzt nicht mehr passt, ja? Weil es nämlich Implikationen nach sich zieht, die einfach zur Sache nicht mehr gehören. Aber woher kommt denn dann das Vertrauen Ihres Gegenübers, dass das jetzt kein rhetorischer Trick ist? Wir müssen unsere Gespräche führen. Wir brauchen auch sowas wie eine Gesprächsleitung. Wer entscheidet eigentlich, was gesagt werden darf und was nicht? Wir haben inzwischen wieder Patrouillen von Diskurspolizisten, die Worte verbieten wollen, die ganze Gedankengänge unter Kuratel stellen. Das ist nicht die richtige Lösung. Überhaupt nicht. Ich habe den Eindruck, das ist die Angst darauf, dass noch mehr Unsicherheit aufkommt. Aber die Lösung kann nur darin liegen, besser zu werden. Besser zu werden im Verstehen dieser Art, wie wir verstehen. Wir verstehen nicht direkt. Also das ist, um nochmal wieder diese schöne Referenz zu nehmen. Ich vergleiche ganz gerne Menschen mit Göttern, weil man dann eben sehen kann, was die einen können und die anderen nicht. Ganz unabhängig davon, ob es sie gibt. Man sollte sie auf jeden Fall erfinden, zum Beispiel auch eben, wenn man das will, wenn man vergleichen will. Götter muss man sich so vorstellen, dass sie nur sehen müssen und dann verstehen sie. Ja? Die müssen auch nicht reden, ja? Die brauchen auch keine Diskurse. Sie wissen einfach, was der Fall ist. Wir nicht. Also wir sind eben von der Art dieser Leute, ein Jäger verletzt ein Tier, schießt es an, das Tier blutet, hat vielleicht Schmerzen, geht zu irgendeinem Strauch, zupft ein Blatt ab, pappt das drauf. Was macht der Jäger? Ich denke, der vergisst jetzt seine Jagd, der geht jetzt auch zu dem Strauch. Und dann erzählt er das. Was soll das? Ja, so entsteht. Also so wird dieser Berg immer höher. So wird der Berg immer höher. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Dankeschön, Herr Nennen, für den Beitrag zum Anwachsen des Berges. Haben Sie schon was Sie äußern wollen? Ich fühle mich an vielen Punkten jetzt angeregt, das eine oder andere zu sagen, aber ich lasse Ihnen gerne den Vortritt. Also Sie fragen nach, was passiert mit den Metaphern, die wir einsetzen, wenn wir sie schon beim Entwickeln der Metaphern anpassen an irgendwelche Setzungen, die gerade von mir aus en vogue sind, ja, was auch immer das jeweils sein mag.
Das erinnert mich an eine Situation, die ich neulich im Seminar hatte. Da wollte ich mich einfach negativ darüber aufregen, dass wir gerade in sehr nervösen Zeiten sind. Ich umspiele gerade das Wort, um das es geht. Dass wir in sehr nervösen Zeiten sind. Und dann schwebte mir vor, zu sagen, in hysterischen. Ja? Und dann hielt ich aber inne. Ja? Also ist das jetzt eine spezifische weibliche Form von Nervosität? Und überhaupt, da steckt ja im Hintergrund dann dieser Diskurs um die weibliche Hysterie. Also das ist eine Lachnummer der Wissenschaftsgeschichte. Und dann habe ich mich innegehalten und habe gesagt, wir leben in hysterisch-prostatischen Zeiten. Und da ist eine und dann ja auch Lachen gewiss. Ja, wieso? Dann ist es ja wieder hergestellt. Ja? Ich wollte ja gar nichts über Frauen aussagen. Aber es gibt nun mal dieses Wort hysterisch. Nur dann ist die Frage, will ich eigentlich von diesem Wort, das es nun einmal gibt, blind kaufen? Ja? Also will ich mir von diesem Wort andrehen lassen, dass es eine bestimmte Anschauung über Frauen gibt, die nun jetzt aber auch schon mehr als 100 Jahre alt ist, in einer bestimmten Phase, in der sich eine gesamte Gesellschaft saniert hat auf Kosten von Frauen, weil man, aber ich will das nicht jetzt ausufern lassen. Und dann wählt man also so eine geschickte Formel und ist eigentlich wieder sprachfähig. Sie dürfen dann ja das Wort hysterisch weiter benutzen, ja. Es ist ja jetzt sozusagen, ja, ich würde nicht sagen gegendert, es ist wieder zeitgemäß. Worte können ja aus der Zeit fallen. Und dann muss man sie wieder zeitgemäß machen. Weil sie haben ja trotzdem noch was zu sagen. Und wir sollten uns darum nicht bringen lassen. Um das, was jedes Wort sagen kann, müssen wir uns bemühen. Aber wir sollten uns auch nicht Sachen unterjubeln lassen, die wir vielleicht nicht gesagt haben wollen. Also das wäre so meine Antwort auf diese Frage.
Also Sie fragen nochmal nach den Grenzen der Sprache, den Grenzen der Metaphern. Wie ist es, was bleibt uns, wenn die Sprache nicht leistet, den tieferen Sinn zu transportieren?
Naja, also ich würde mich da auf keinen Fall mit abfinden wollen. Zunächst mal ist es so, am weitesten kommt letztlich die Poetik. Also die kommt am nächsten noch an das Unaussprechliche heran. Die ist aber auch schon hinreichend undeutlich. Das heißt, sie können sich auch nicht mehr festnageln. Ja, sie ist ja polyvalent. Meine provisorische Antwort auf Ihre radikale Frage, warum wir es mit der Transzendenz nicht wirklich hinbekommen, ist die, und das ist jetzt ein aktueller Verdacht, den ich habe, ist die, dass wir vielleicht noch gar nicht bereit sind, zuzugestehen, wie sehr wir selbst das Weltbild verursachen, unter dem wir meinetwegen auch leiden. Also das könnte weitreichender sein, als bisher von uns für möglich gehalten. Und dann, wenn das der Fall wäre, ja, wenn es so wäre, man müsste das ja irgendwie rauskriegen können, dass dem so ist oder nicht so ist. Ja. Wenn dem so wäre, dass wir ganz bewusst sehr viel mehr auch eingreifen da, wo wir Welt denken und bewerten, dass wir mal bewusst anders denken und anders bewerten, also so viel Freiheit müsste ja wohl sein. Und wenn wir dann feststellen, dass die Welt sich anders verhält, dann wäre das vielleicht der Einstieg da rein, dass wohl vielleicht unsere Vorstellung von Naturwissenschaft, unsere naturwissenschaftliche Vorstellung von Materie nicht mal von den Naturwissenschaften geteilt wird. Das heißt, wir sind vielleicht in einer gewissen Weise extrem naiv in unserer Vorstellung, an die Dummheit, in unserer Folge von der Dummheit der Materie. Die ist offenbar gar nicht dumpf, sondern wir sind es in unserer Vorstellung. Ja? Aber das wäre jetzt so, bitte.
Sie fragen nochmal nach und sagen, wo ist jetzt die Metapher sozusagen beheimatet? Ist es ein sprachphilosophisches Phänomen? Ist es ein rhetorisches Phänomen? Also, wo packen wir sie dahin und was leistet sie denn dann und auf welcher Weise?
Also ich denke, sie ist in allen Bereichen beheimatet. Mein Plädoyer ist, benutzen wir Metaphern bewusster, seien wir auch bloß auch gar nicht so zurückhaltend dabei. Bedenken wir aber, dass wir in Dialogen sind, in Diskursen sind und da herrschen bestimmte Erwartungen. Im Dialog sucht man Verständigung, Verstehen. im Diskurs möchte man mehr über die Sache in Erfahrung gebracht haben. Und wenn am Ende irgendwie das große Durcheinander ist, dann ist jeder frustriert. Dafür macht man das nicht. Und das heißt, also ein gewisser Erfolg sollte schon da sein. Ja? Mehr verstehen. Also einfach mehr verstehen. Und dieses Verstehen, dieses mehr einfach, möchte ich auch bitte dann sicher, ja, also nicht eingebildet. Ja? Also Sie kennen das vielleicht, dieses Phänomen, dass Leute sich intensiv 1,5 Stunden unterhalten, intensiv, und sie stehen dabei und denken, was machen die eigentlich? Und mit einem Mal fällt irgendein Wort und die haben sich total in der Wolle. Wissen Sie, was da passiert ist? Die waren auf einem unterschiedlichen Dampfer. Da ist irgendwas auf der Metaphernebene ganz gehörig schiefgegangen. Die haben Verstehen gefühlt, aber es war kein Gefühl. Also sowas sollte man beherrschen. Ja? Also das wäre so mein Plädoyer. Das sollte einem nicht so schnell passieren. Ja?
Ich versuche mich mal an einer Banalisierung, was ja so häufig meine Aufgabe hier ist. Ich glaube, dass es sehr oft in unseren Gesprächen gar nicht um das Verstehen geht, sondern um das Gefühl davon, wir verstehen uns doch. Ja? Und ich nenne das verbales Kuscheln. Ja? Also früher haben wir uns gelaust und das tun wir jetzt aus nachvollziehbaren Gründen nicht mehr. Und deswegen verbales Kuscheln. Ja? Ist ja auch nett. Ja, und das ist, also wenn man denn ja, in irgendeiner Weise einen Beleg für den Fortschritt haben möchte, wir lausen uns nicht mehr, das ist doch was. Komme mit einem konkreten Beispiel aus der Politik. Der bayerische Ministerpräsident Söder sprach mal vom Asyltourismus und hat diese Metapher jetzt zurückgenommen. Darf er das?
Ja, also natürlich darf man sich selbst korrigieren. Aber hier geht es um ein bestimmtes Phänomen. Das erinnert mich an eine Situation in einem Seminar vom letzten Freitag. Das ist für Lehrer. Und da war der vortragende Student, brachte ein Zitat, das stand dann da, und wollte gerade sagen, von wem das ist. Und dann habe ich gesagt, sagen Sie es nicht. Sagen Sie nicht, von wem das ist. Ich kenne diese Person auch nicht. Lassen Sie uns raten, links oder rechts? Ja, das war ziemlich einfach. Rechts ist immer, wenn biologistische Metaphern kommen. Ungeziefer. Das ist richtig billig. Ja? Die können, also anhand der Metaphern können Sie Zuordnungen vornehmen. Also, und alle Leute halten sich auch dran. Oder also vor allem auch, also es sind biologistische, dann aber auch vor allem Schmutz. Also und Ekel. Ekel, ja. Und das ist ja auch eine, wie ich finde, sehr übergriffige Art, miese Gefühle zu machen. Ja? Dagegen wird man sich ja wohl noch mal wehren dürfen. Also rein rhetorisch. Ja, rein rhetorisch. Ja, nein, die Metaphern haben halt bestimmte Fahrpläne. Das sind Linien. Ne? Und die fahren einfach stumpf auf ihrer Linie. Ja? Und diese biologistischen Metaphern sind eben auch da und die haben bestimmte Stationen. Und die haben auch bestimmte Berechenbarkeit.
Ja, amerikanische Sprachforscher Glarkow und Johnson, die sagen, wir leben in Metaphern, wir können gar nicht anders.
Ja,
ja, da würde ich als Rhetoriker sagen, ja, schon, richtig. Aber, liebe Leute, lasst uns doch dran denken, wir können das auch gut oder schlecht machen. Ja? Da sind wir dann bei der Stilistik. Ja? Womöglich ist am Ende der Geschichte alles eine Frage des Stils und vielleicht auch des Guten. Vielleicht müssen wir einfach ein bisschen üben, den Umgang mit den Metaphern und mit ihnen gekonnt jonglieren und nicht einfach nur mit ihnen um uns werfen.
Ja, also da gibt es schöne Beispiele aus dem Bundestag. Mir fällt jetzt eines ein. Joschka Fischer spricht, Kohl ist Kanzler und Joschka Fischer richtet sich gerade auf und Sie sitzen jetzt hier in Ihrer Unberührbarkeit wie so ein Buddha, ja? Ne? Metapher, wie so ein Buddha. Ne? Und dann ist plötzlich, Kohl wird plötzlich aktiv und ruft an. Und der Kanzler hat ja das Recht, jederzeit ans Mikrofon. Kollege Fischer, ich habe hab eben noch mal mit einem Mitarbeiter telefoniert und habe mir noch mal direkt sagen lassen, was Buddha bedeutet. Und dann kamen die Attribute von Buddha, ja.
Ausgeglichen,
in sich ruhend. In sich ruhend. Ne? Unter schallendem Gelächter. Das heißt, und das ist so ein Fall. Ja? Es gibt einen anderen Fall, Hans Blumenberg hat den rausgebracht. Das ist folgendes: CDU-CSU-Fraktion, Redner der CSU. Wir sitzen doch alle in einem Boot. Zwischenruf der Opposition: Ich sitze nicht mit Ihnen in einem Boot. Daraufhin der Redner: Ich meine das Staatschef und darin sitzen auch Sie. Und dann kommt irgendwie das Jonglieren mit den Konsequenzen. Ja, Sie müssen ja erstmal irgendwie Nachhilfe in Navigationskunde nehmen, bis Sie mal wieder auf der Kapitänsbrücke Platz nehmen dürfen. Ja? Das heißt, Sie können das unendlich ausweiten. Ja? Und als der Redner, ja genau, und dann war: Ich sitze nicht mit Ihnen in einem Boot, Sie sitzen, ich meine das Staatsschiff, darin sitzen auch Sie. Zwischenruf, weiß ich jetzt nicht, er ist ein blinder Passagier. Und Sie merken schon, jetzt, also viele Punkte, das ist bald zu Ende, ja?
Und das schlägt leck, ne?
Ja, als der Redner seine Rede beendet, bekommt er bei seinem Abgang den Zwischenruf und Sie sind der Klabautermann. Ja, also, das sind diese Regeln. Ja? Der Punkt muss anerkannt werden. Wer den Punkt macht, macht den Punkt. Ja?
Nun denn, machen wir vielleicht nächste Woche wieder einen Punkt und schauen uns mal die andere Seite an. Wir haben zu Gast Professor Dieter Schütz. Er wird was erzählen über Scherz, Satire und Ironie in der bildenden Kunst. Also, heute waren die Sprachbilder im Vordergrund, nächstes Mal die richtigen. Vielleicht sind Sie wieder dabei. Ich danke Herrn Nennen fürs Kommen und Ihnen auch. Schönen Abend, bis zum nächsten Mal.